Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Das Thema der heutigen Folge ist, wie geht besserer Schlaf? Darüber spreche ich mit Dominik Spenst. Er ist Autor, Podcaster, Erfinder des 6-Minuten-Tagebuchs und jetzt des 6-Minuten-Schlaftagebuchs. Viel Freude damit. Mein heutiger Gast, Dominik Spenst. Es ist mir eine Freude, mein Lieber.
Ja, es ist mir eine Freude, hier zu sitzen. Ich bin dankbar, gerade hier sitzen zu dürfen.
Normalerweise ist die erste Frage in dem Podcast ja immer, wie geht's dir? Das ist natürlich eine super legitime Frage. Ich interessiere mich auch total dafür, wie es dir geht. Aber ich würde sie heute aus ganz gegebenem Anlass einmal umdrehen und hängt auch mit, wie geht's dir zusammen. Aber ich würde dich gerne fragen, wie hast du heute Nacht geschlafen?
Ja, ist ganz interessant. Ich kriege die Frage natürlich öfters gestellt, seitdem das Schlaftagebuch raus ist. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen bei meinen Schwiegereltern, ich kriege da teilweise eine aufschlussreichere Antwort automatisch schon als bei dem Wie geht's dir? Okay, jetzt beantworte ich aber auch die Frage. Also der eine Teil der Gleichung ist, ich habe gestern eigentlich einen Tag gehabt, wo ich alles richtig gemacht habe mit meiner Frau, wie wir es im Schlaftagebuch propagieren und auch gelernt haben. Morgens aufgestanden, gestern war Sonnenschein morgens schon, was total wichtig ist, auch für den Schlaf später. Koffein, den letzten um 12 Uhr getrunken, spät eine leichte Mahlzeit gegessen, eigentlich alles wunderbar. Früh ins Bett gegangen, was ja mit einer der wichtigsten Parts überhaupt ist, beziehungsweise zur regelmäßigen Zeit ins Bett gehen. Das ist der eine Teil der Story. Der andere Teil ist quasi, dass mein Sohn gerade, wir entwöhnen ihm gerade die Windel sozusagen.
Okay.
Und der hat jetzt die letzten Tage das erste Mal ohne Windel geschlafen, hat eigentlich recht gut funktioniert und heute Nacht hat der vorm Schlafen halt relativ viel getrunken und dann hat er irgendwie, ist er total verwirrt wach geworden und hat voll geweint und wir wussten die ganze Zeit nicht, was los ist und dachten, ihm tut irgendwas weh oder so und hat eine halbe Stunde sich voll hochgesteigert. War richtig krass, bis wir gecheckt haben, er muss einfach pinkeln. Er konnte das noch nicht so richtig regulieren, hat dann irgendwie ein bisschen ins Bett gemacht und keine Ahnung was. Und das war dann noch 2 Stunden später nochmal. Also die erste Hälfte der Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen, meine Frau und ich. Die zweite Hälfte war gut. Also die Kurzantwort wäre gewesen, ich habe solide geschlafen, würde ich sagen.
Okay, aber da sind wir schon bei einem sehr, sehr geilen Thema. Ne? Millionen von Menschen in Deutschland haben Schlafstörungen, Schlafprobleme. Bei vielen Menschen ist es das Problem, gut einzuschlafen. Menschen drehen sich von links nach rechts, schaffen es einfach physisch nicht einzuschlafen. Oder schlafen ein mit einem ganz krassen mentalen Druck, der sich dann vielleicht auf die Schlafqualität ausübt. Andere Menschen haben große Probleme damit, durchzuschlafen. Mhm. Ne? Selbst wenn kein Kind nebendran ins Bett pinkelt, weißt du, dann gibt es ja auch 1000 andere Gründe, ne? Biologische Gründe und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie von Menschen, die schlafen irgendwie in Ordnung ein, schlafen auch irgendwie eine begrenzte und eine gute Anzahl von Stunden, wachen aber trotzdem auf und hatten keine gute Schlafqualität. Mhm. So. Das heißt, das Thema Schlaf ist ein Riesenproblem für ganz viele Menschen in Deutschland und auch weltweit. Mhm. Und jetzt kann man sagen, wie in deinem Fall, ja toll, es gibt aber immer Faktoren, die kann ich nicht kontrollieren. Vielleicht muss ich abends arbeiten, vielleicht bin ich auf der Schicht, vielleicht aber und so weiter und so fort. Es gibt aber, könnte man vielleicht sagen, trotzdem einfach gewisse Faktoren, die man, also auf die man Einfluss hat. Mhm. Und vielleicht gibt es da sogar 10, 20 verschiedene Dinge. Mhm. Und selbst wenn man nicht alle beachten kann, gibt es vielleicht ein paar davon. Mhm. Das heißt, jeder Mensch, egal wie die Lebensumstände sind, hat die Möglichkeit, den eigenen Schlaf ein bisschen zu tweaken, also ein bisschen zu optimieren und so weiter, wenn man die Tools kennt und wenn man sie umsetzt. Mhm. Und da kommt genau dein neues Buch, euer neues Buch, das 6-Minuten-Schlaftagebuch, kommt da wirklich als Tool rein. Und mich würde interessieren, was ist der Grundansatz von diesem Buch? Mhm. Weil man kann ja sagen, es gibt Entspannungsmethoden, es gibt bla 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 bla. Ihr arbeitet sehr wissenschaftlich. Mhm. Ich habe gesehen, es sind, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber vielleicht, was war euer Ansatz, um dieses Problem des nicht optimalen Schlafs wirklich so gut wie möglich anzugehen?
Mhm. Ja, also ich glaube, der Hauptfaktor, den hast du schon am Anfang angesprochen, ist diese Tatsache, dass viele Menschen immer denken, ey, es gibt so viele Sachen beim Schlaf, die sind individuell, die funktionieren nur für mich oder nur für dich. Und wenn man in die Literatur genauer reingeht, stimmt das, aber es gibt auch ein ganz kleine Anzahl an Sachen, die man wirklich machen kann, die für jeden gelten. Ne? Ein ganz bekanntes Beispiel ist, oder mittlerweile bekannteres Beispiel ist, morgens sich Sonnenlicht aussetzen. Ne? Dann wissen viele Leute gar nicht, okay, was bewirkt das, was hat morgens überhaupt mit abends zu tun und so weiter. Aber wenn du in der ersten Stunde des Tages dich mit Sonnenlicht aussetzt, werden einfach gewisse Faktoren oder gewisse Hormone ausgeschüttet. Cortisol wird ganz stark ausgeschüttet und das setzt sozusagen den Startschuss für einen guten Schlaf später am Tag. Das ist jetzt nur um ein Beispiel. Ja.
Um da ganz kurz zu bleiben, wenn du, sag mir das mal genau, wenn du sagst, sich Sonnenlicht aussetzt, ne? Sagen Leute irgendwie hier in Berlin, toll, 6 Monate des Jahres, wo ist die Sonne? Kann ich gar nicht. Also erstens das, wie ist es, wenn keine Sonne am Himmel steht? Und zweitens, sag mal genau, bedeutet das auf der Haut, bedeutet das in den Augen, bedeutet das, du musst rausgehen oder kannst du auch aus dem Fenster gucken oder wie genau funktioniert das zum Beispiel?
Ja. Das Schöne ist erstmal daran, das kann ich direkt sagen, dass es nur um natürliches Licht geht. Das heißt, wenn man mal einfach das Ganze in Kontext setzt und sich fragt, wie viel Lichtstärke haben verschiedene Sachen. Zum Beispiel der Mond, wenn du den nachts siehst, das ist vielleicht irgendwie so ein Lux, 0,5 Lux oder irgendwie sowas. Wenn du eine richtig extrem helle Bürobeleuchtung hast, hast du vielleicht so 250, 300, vielleicht 400 Lux oder sowas. Hast du einen richtig hellen Sonnentag, hast du 120.000 Lux.
Wow, so ein Sprung, ja.
Der Sprung ist krass, aber der viel interessantere Sprung ist, du hast es ja gerade schon angedeutet, was ist denn jetzt im Winter, wo wir jetzt gerade so bedeckte Tage haben? Und selbst an so einem bedeckten Tag ohne Sonne hast du 10.000 Lux. Wow. Das heißt quasi, das Spannende daran ist, dass du, selbst wenn du morgens einfach nur rausgehst und es ist bewölkt oder so nach einigermaßen dunkel, hast du mehr Lux auf dein Auge einwirkend, als du hast, wenn du in einem Büro bist. Und das hat eine Nobelpreisträgerin vor 3 Jahren hat das rausgefunden. Wir haben 2 verschiedene Arten von Zellen in den Augen. Also einmal die Zellen, mit denen wir visuell sehen, also mit denen ich dich jetzt quasi wahrnehme und deine Bewegung registriere und so weiter. Und die anderen Zellen sind Zellen, die nur eine Aufgabe haben, nämlich die Lichtstärke zu messen. Und das Interessante an den Zellen ist quasi, die haben morgens eine andere Sensitivität als nachts. Macht ja natürlich Sinn, du willst morgens, musst du möglichst viel Licht haben, um irgendwie wach zu werden. Nachts willst du ja evolutionär ruckzuck wach werden, wenn du irgendwie nur was Kleines siehst. Aha. Deswegen kann quasi so ein Handylicht schon nachts deinen ganzen Schlaf kaputt machen. Morgens brauchst du aber ganz, ganz viel Licht, um überhaupt wach zu werden, um diesen gesunden Cortisolschub zu bekommen.
Das ist voll interessant, weil das bedeutet, dass genau diese Teile oder diese Teile des Auges einfach dir abends Lichtquellen auch viel krasser widerspiegeln und viel heller. Das heißt, morgens ist eine Bürolampe viel zu wenig und abends ist eine Bürolampe viel zu viel.
Genau.
Einfach dadurch, wie dein Auge biologisch aufgewachsen ist. Mega interessant. Okay. Ja.
Noch ein Fun Fact vielleicht dazu. Die haben das zufälligerweise rausgefunden, weil die gemerkt haben, dass, also die Annahme war lange Zeit, dass die Sehfähigkeit halt elementar ist, um den zirkadianen Rhythmus sozusagen, also der Rhythmus, der alle Hormonausschüttungen im Laufe des Tages und auch den Schlafrhythmus bestimmt, dass der durch den Sehnerv mitbestimmt wird, durch die Sehzellen. Mhm. Und dann haben die gesehen, dass es Menschen gab, die quasi blind waren, aber trotzdem noch einen zirkadianen Rhythmus haben. Mhm. Und die haben die sozusagen untersucht und darüber ist dann, kam diese Studie und diese Nobelpreisträgerin, die dann gesehen hat, wir haben diese retinalen Ganglienzellen, heißen die, mit denen wir quasi nur die Lichtstärke sehen.
Die auch bei Menschen aktiv sind, die blind sind, aber die dann vielleicht noch Helligkeitsabstufungen wahrnehmen können.
Genau. Also du kannst natürlich auch blind sein und das kann auch defekt sein, aber im Regelfall ist es so, wenn du nur die Sehfähigkeit verlierst, verlierst du das nicht. Und wenn du beides verlierst, wenn du diese retinalen Ganglienzellen verlierst, dann ist es quasi so, als ob du einen Dauer-Jetlag hast. Dann ist quasi, da hast du so massive psychische Probleme dadurch, das ist fast schon so ein irreparabler Zustand auch, weil quasi deine ganzen Hormonausschüttungen, alles, was irgendwie wann ausgeschüttet wird, wie konzentrationsfähig du egal wann bist, das ist durcheinander dann. Und du kannst dann quasi nicht mehr in einem normalen Arbeitsverhältnis arbeiten, weil du hast keine eigenen Rhythmen mehr, du bist mal 4 Tage nacheinander wach, dann bist du irgendwie total müde. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Okay, aber jetzt sagst du, jetzt finde ich auch interessant. Du sagst, wenn du das nicht hast, ne, dann fällst du eigentlich komplett auseinander und hast sehr, sehr große Probleme.
Ja.
Gut, sagen wir mal, wir alle haben diese Sachen, haben ja die Fähigkeit, das wahrzunehmen. Aber dennoch ist es ja so, das ist ja ein Spektrum. Ne? Auf der einen Seite ist komplett ausgeknipst und auf der anderen Seite alles perfekt. Aber wir bewegen uns ja irgendwo wahrscheinlich in der Mitte oder irgendwo an irgendeinem Punkt, wo wir halt sagen, gut, wir haben diese Fähigkeiten, aber wir nutzen sie gar nicht. Wir gönnen uns dieses Sonnenlicht nicht morgens. Wir gehen nicht nach diesen Tagesabläufen und nach diesen Dingen, die uns da irgendwie helfen können. Was könntest du denn noch als zusätzlich, also zu dem morgendlichen Licht? Wir gehen einfach raus. Ne? Wir sehen, selbst wenn es bedeckt ist, und so, ne? könntest du vielleicht noch ein Beispiel dafür nennen, was man so wirklich, also was bei allen Menschen gleich ist, was wir alle irgendwie versuchen können einzubauen?
Ja, ich würde kurz noch den Tipp abschließen, um ihn wirklich praktisch zu machen. Also die Empfehlung ist Pi mal Daumen, dass man sagt, wenn du morgens innerhalb der ersten Stunde, ist es am empfehlenswertesten, weil du da quasi diesen Cortisolschub am ehesten hast, ist wie so ein körpereigener Kaffeepott. Wenn du einen bedeckten Himmel hast, ist die Empfehlung so ungefähr 20 bis 30 Minuten, sich der Sonne zu zeigen. Wenn die Sonne scheint, reichen 5 Minuten. Du hattest ja auch eben ganz kurz gefragt, wie muss das auf die Haut kommen, muss es auf die Augen kommen? Primäre Wichtigkeit sind die Augen. Es ist auch wichtig, da gibt es Studien, dass es auf der Haut auch eine Rolle spielt, aber die ist sekundär. Also es geht primär darum, dass ohne irgendein Glas dazwischen, ohne irgendwie eine Brille, die einen Sonnenschutz hat, ohne ein Fenster oder Autoglas, irgendwie Sonne auf dich einwirkt. Und dafür musst du auf keinen Fall in die Sonne gucken, sondern also quasi einfach nur zumindest in Richtung Sonne, um das quasi abzuschließen. Also hätten wir jetzt quasi das Erste, was für alle gilt, das ist genau das quasi, dieses Sonnenlicht am Morgen.
Also
das,
wenn du zum Beispiel sagst, pass mal auf, ich mache einfach morgens irgendwie bei relativ gutem Wetter einen 5- bis 10-minütigen Spaziergang zum Bäcker oder so. Und das kommt auch noch irgendwie damit überein, dass ich irgendwie mich in eine Richtung bewege, in der die Sonne steht. Und sonst drehe ich halt den Kopf ein bisschen nach links oder rechts.
Ja.
Dann kann das schon einen großen Unterschied machen für die Qualität des Schlafes abends.
Ich würde es korrigieren, ich würde sagen, es hat einen großen Unterschied. Also es gibt wenige Effekte, die so robust sind wie das. Da gibt es nicht eine Studie, es gibt hunderte Studien, die das bestätigen.
Also es nicht hat einfach einen Effekt. Es hat,
ja. Es macht. Also außer mit dem Apparatus, den ich gerade beschrieben habe, ist irgendwas bei dir nicht in Ordnung. Aber im Regelfall ist das bei den meisten Leuten in Ordnung. Da würde ich vielleicht noch hinzufügen, wenn du von der Jahreszeit morgens in der ersten Stunde dir das nicht gönnen kannst quasi, dann mach es einfach später, das ist immer noch besser als gar nichts. Ne? Ja. Also sagen wir, die erste Stunde ist dunkel, dann gehst du halt da raus.
Mit, nachts, du stehst um 5 auf, musst um 6.30 Uhr auf der Arbeit sein, da muss man es irgendwie in die Mittagspause verlagern oder in die erste kleine Pause oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja,
okay, genau. Besser später als gar nicht, besser suboptimal als gar nicht, aber irgendwie drauf achten, dass man das auf jeden Fall versucht, irgendwie in den Tag einzubauen, in den Morgen einzubauen.
Und ich kann ja versprechen, also Leute, die das versuchen und vorher eher die Tendenz hatten, zum Beispiel im Homeoffice, total im Dunkeln erstmal zu sein oder so, die werden direkt einen Effekt auch in dem Moment merken. Deswegen ist auch eigentlich empfohlen, dass du auch, jetzt gehen wir da schon sehr ins Detail, da könnte man eine ganze Folge draus machen, sorry, dass ich da jetzt so ins Detail gehe.
Aber hey, wir haben Zeit, wir können 5 Stunden miteinander reden, wenn es interessant ist, ist es interessant und es ist es.
Ja. Die Frage ist ja auch nochmal, Kombination mit Kaffee ist auch nochmal ein spannender Faktor, Leute trinken halt relativ schnell einen Kaffee, empfiehlt sich auch nicht, weil der natürliche Cortisolschub, den du bekommst durch zum Beispiel Sonnenlicht, viel besser ist eigentlich mitzunehmen, nimm den erstmal mit in den ersten 60 bis 90 Minuten und nimm dir dann Kaffee, dann hast du eigentlich, also wenn du die ersten 60 bis 90 Minuten auf Kaffee verzichtest und in der Zeit dir auch Sonnenlicht gibst und danach den Kaffee trinkst, wenn du ein Kaffeetrinker bist, gibt es auch Studien, die zeigen, dann ist dein Energieniveau einfach viel, viel ausgeglichener über den Tag quasi, weil du viel eher mit deiner inneren Uhr spielst, als quasi jetzt einen Kaffee reinzupacken in den Kaffeepott, den dein Körper eigentlich sowieso brüht sozusagen.
Interessant, da fällt dann irgendwie mein morgendlicher Spaziergang, um in die Sonne zu gucken, um mir dann einen Kaffee zu holen. Das ist dann schon wieder nicht ganz, also ich kann es, sagen wir mal so, besser als nichts, aber ich kann es insofern noch optimieren, dass ich sagen kann, okay, ich mache den Morgen den Spaziergang und hole mir keinen Kaffee, sondern irgendwie nichts.
Oder Wasser.
Oder ein Brötchen oder Wasser. Und verbringe erstmal die ersten 90 Minuten des Tages in meinem normalen Rhythmus. Und wenn ich merke, so, so der erste, dann trinke ich einen Kaffee.
Ja.
Okay, interessant. Interessant.
Also das war die erste Sache, ne? Die jetzt haben quasi Sonnenlicht. Die zweite Sache, die ich direkt da hinleiten würde, die geht schon in eine ähnliche Richtung, ist zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen. Also da gibt es ja ganz viele Lager, sage ich jetzt mal, die sagen, aber ich gehe später ins Bett oder ich gehe früher ins Bett. Ja. Das ist ja dafür total irrelevant, was dein Chronotyp ist sozusagen. Also spielt keine Rolle, sondern zu regelmäßigen Zeiten kannst du immer ins Bett gehen. Ne? Und da ist die erste Logik ist da einmal, dass man sagt, ey, wir sind alle angepasst an diesen Hell-Dunkel-Rhythmus in irgendeiner Weise. Das heißt, irgendwann aufzustehen, wenn es hell wird ungefähr und irgendwann ins Bett zu gehen, wenn es dunkel wird ungefähr, liegt den meisten Menschen, auch vielen, die denken, es liegt ihnen nicht, liegt es viel eher, als sie ihnen denken. Das zeigen auch viele Studien. Also viele Leute sagen, ich bin Nachtmensch, um 2 Uhr nachts gehe ich immer ins Bett. Die haben sich eher daran gewöhnt, um 2 Uhr nachts ins Bett zu gehen, aber deren Optimum liegt irgendwie auch viel früher. Nur sie müssten es lange genug testen, um es zu erleben sozusagen. Und warum dieses regelmäßig ins Bett gehen so spannend ist, und da versuche ich mal halt so wenig wie möglich ins Detail zu gehen, wir haben zwei Größen, die unseren Schlaf am meisten treiben. Die eine Größe ist der zirkadiane Rhythmus. Das ist quasi das, was ich eben beschrieben habe. Du stehst auf, das ist wie so eine innere Meisteruhr. Die läuft, während wir jetzt beide gerade hier sprechen, läuft diese innere Meisteruhr. Die ist gar nicht so anders als die Meisteruhr oder die Uhr, die du am Handy hast, sondern die sagt wirklich, um 20.30 Uhr, boom, jetzt wird das Hormon ausgeschüttet. Um 21.30 Uhr wird das Hormon ausgeschüttet und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich schon einen fest vorgegebenen Rhythmus, wann Sachen passieren sollen.
Egal, ob du deinen Rhythmus selber so geschoben hast, dass du immer mittags aufstehst, immer nachts um 3 ins Bett gehst, selbst dann macht die um 19 Uhr irgendwie das Gleiche?
Die Antwort ist ein bisschen komplexer darauf, ja und nein. Es gibt, du hast natürlich irgendeine Form von Anpassung, aber ein Beispiel, was genau das nochmal aufgreift, was du jetzt gerade gefragt hast, ist zum Beispiel das Human Growth Hormone. Das ist ein Hormon, was man nennt das so ein bisschen das Verjüngungshormon. Ja. Und da wurde zum Beispiel ganz klar herausgefunden, dass das vor allen Dingen in der ersten Phase des Schlafes ausgeschüttet wird, also zum Beispiel in den ersten 2 bis 3 Stunden. Und wenn du dann aber 2 Stunden später schlafen gehst, findet diese Ausschüttung einfach gar nicht statt. Das ist ein interessantes Beispiel. Das andere Beispiel ist der Brainwash. Es wurde mittlerweile herausgefunden, dass das glymphatische System, kennst du ja, das werden die meisten Hörer auch kennen, das ist quasi das, was deine Abfall, der den Abfall in deinem Körper abtransportiert sozusagen, ne? Aber das hört halt auf ungefähr mit der Halsschranke und da wurde auch jetzt ein Nobelpreis für vergeben vor ein paar Jahren. Es wurde herausgefunden, dass wir im Gehirn das Gleiche haben.
Ah, gesondert nochmal.
Gesondert und das heißt quasi, da findet dein Gehirn verliert 30% des Volumens über die Nacht, es wird sozusagen Wasser entzogen und dann wird wieder Wasser reingeschüttet und reingespült sozusagen. Und was dabei ausgespült wird, sind toxische Proteine, die einfach im Laufe des Tages entstehen. Auch während wir jetzt gerade beide reden, entstehen Abfallprodukte, die bauen sich an über Nacht.
Da hätte ich jetzt so viele Jokes. Während wir beide reden, entstehen Abfallprodukte. Sorry, der Rapper in mir war kurz so. Okay, geil.
Genau, diese Toxin Proteine, die entstehen einfach da. Und auch dieser Brainwash findet einfach nur in der ersten Hälfte der Nacht statt. Und der findet auch sehr bedingt nur oder gar nicht statt, wenn du später ins Bett gehst. Jetzt haben wir 2 Sachen. Wir haben das mit dem morgens aufstehen, wir haben das mit dem regelmäßig ins Bett gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Da gibt es, Licht abends könnten wir zum Beispiel nehmen als nächstes. Nehmen wir einfach das.
Nehmen wir Licht abends, ja.
Gerne. Okay, wir sind schon so ein bisschen reingetaucht beim Licht abends, dass wir gesagt haben, die Augenzellen werden da quasi sensibler. Da fange ich vielleicht mal bei dem Faktor an, was geht denn, ohne diese retinalen Ganglienzellen zu stören? Da gibt es zum Beispiel mittlerweile eine Studie von Dr. Russell, Brand Foster heißt der. Der hat herausgefunden, dass das Licht von einem Kindle zum Beispiel oder von einem Tulinian-Reader, einfach generell E-Readern, nicht stark genug ist, um den Schlaf zu beeinflussen in irgendeiner Weise. Ne? Ja. Gleichzeitig haben sie auch Untersuchungen gemacht, wo sie mal geschaut haben, was bringen denn überhaupt diese Blaulichtblocker? Ne? Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, mich eingeschlossen ewig lang, ich mache jetzt den Blaulichtblocker an und dann kann ich halt bis zum Ende
Das soll irgendwie eigentlich relativ killefit sein, ne?
Ja. Also im Prinzip in der Studie, die sie gemacht haben, das war in Harvard, Harvard Business School, da haben die herausgefunden, dass der Schlaf bei den Menschen, das Experiment war folgendes, ich umreiße es mal ganz kurz. Eine Stunde lesen musste eine Gruppe und die andere Gruppe musste eine Stunde lesen, aber an einem iPad mit Blaulichtfilter. Und diejenigen, die an einem iPad mit Blaulichtfilter gelesen haben, sind um 40 Minuten später eingeschlafen. Die Melatoninausschüttung, also das müde machende Hormon sozusagen, wurde teilweise erst 2 Stunden später ausgeschüttet. Also das ist schon mal super krass. Und was da nochmal interessant war, wenn die das eine Woche lang gemacht haben, brauchtest du auch erstmal eine Eingewöhnungszeit, um überhaupt erstmal wieder den normalen Schlaf hinzubekommen. Das heißt, das ist immer so dieser interessante Part, wenn man sagt, alles bei meinem Schlaf ist gerade so, wie es ist. Man muss halt durch eine unangenehme Umgewöhnungsphase gehen. Musste ich zum Beispiel auch für viele Dinge. Das ist eine ganz, ganz wichtige, wenn ich eine Kernmessage mitgeben könnte, würde ich genau das mitgeben, dass quasi sag nicht, alles ist bei deinem Schlaf so, wie es ist, sondern versuch mal diese Grundprinzipien, die für alle gelten, mal ein bisschen länger anzuwenden. Versuch doch mal eine Stunde vorm Schlafen zumindest gedimmte Lichter zu machen oder ein Buch zu lesen oder so. Fast garantiert wird das bei den meisten Leuten einen positiven Effekt haben. Das heißt, wir haben jetzt Licht morgens gehabt, also zu gleichen Zeiten ins Bett gehen und abends möglichst wenig Licht. Das wären schon auf jeden Fall 3 Sachen.
Super. Vor allem ist es ja so, dass ihr in dem Schlaftagebuch ja nicht 3 Sachen beschreibt und dann sagt, so, das wird jetzt gemacht, sondern ihr bietet ja wirklich eine Palette von verschiedenen Tools, von verschiedenen Möglichkeiten, von verschiedenen Ansätzen und so weiter, sodass ja auch Menschen man hört es ja auch raus, ihr habt das getestet mit Leuten, ne? Dass ihr ja auch considered habt, okay, bei dem einen Menschen funktioniert das, das nicht, weil der Mensch kann das nicht umsetzen.
Ja.
Okay, schade, aber ey, hier sind 19 andere Dinge, die du probieren kannst, die dann vielleicht irgendwie funktionieren.
Also wir können das gerne noch weiterspielen. Ne? Es gibt noch ein paar Faktoren, die wirklich für alle Menschen gelten.
Schieß los,
da musst du sagen, sollen wir das weiter so machen? Oder
wir können, ich sag mal so,
ja.
Je mehr, also die Leute denken sich jetzt wahrscheinlich schon, okay, geil, nice, kann ich umsetzen. Also je mehr, desto schöner.
Mhm.
Du musst natürlich gucken, wie viel du verraten willst von euren Geheimnissen. Aber lass uns gerne so viel Info mit den Leuten teilen wie möglich. Und dann, wenn wir das gemacht haben, würde ich nämlich gerne auf den Punkt kommen, wie eben ein Journaling, weil das andere sind ja Tools, ne? Da brauche ich ja kein Buch.
Ja.
Okay, ich gucke morgens in die Richtung der Sonne. Ne? Mhm. Okay, ich trinke meinen Kaffee später. Okay, und so weiter. Aber dann kommt ja noch so die Krux eben, warum so ein Journal, wie das helfen kann und so weiter und so fort. Da können wir gerne gleich noch drüber sprechen. Aber vorher sehr gerne noch ein paar Tools. Okay. Also alles, was du teilen kannst, ich nehme es gerne.
Okay, ich mache mal noch kurz einen Einwurf dazu, dann würde ich noch zwei Tools vielleicht beschreiben und dann gucken wir, ob wir da zu dem Thema Journaling auch springen. Ich springe jetzt schon mal ein kleines bisschen dahin. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, deswegen würde ich alle Infos jederzeit raushauen. Alles, was in dem Buch steht. Ich könnte das ganze Buch erzählen und bin dann offenes Blatt, weil das ist gar nicht der entscheidende Punkt quasi, den so ein Journal in meinen Augen als Mehrwert bringt. Das Journal bringt eher den Mehrwert, dass du das wirklich auch trackst, dass du wirklich auch deine Konstanz reinbekommst, dass du eine Motivation hast, dass du ein schönes Gefühl morgens hast, vielleicht da, wenn du das ausfüllst. Also da ist zum Beispiel ganz simpel zu der Sonnensache, da ist einfach ein kleiner Reminder drin. Das ist einfach nur ein Haken, den du dir gibst, wenn du morgens in der ersten Stunde Sonnenlicht dir genommen hast. Es muss ja nicht immer kompliziert sein, aber dieser kleine Haken bringt halt schon die Routine rein. Und du kennst es selber von Sachen, die man sich vornimmt. Ich könnte dir mindestens 10 Beispiele nehmen. Nimmst es dir vor, aber 2 Tage später holt dich dein Leben wieder ein. Und das Journal sorgt halt dafür, dass dein Leben dich nicht einholt, sondern du dabei bleibst und vielleicht auch ein geiles Gefühl hast, wenn du das 2 Monate lang gemacht hast und dann kannst du, das ist jetzt bei dem Journal ein bisschen anders, als unsere anderen Journals konzipiert sind, dann kannst du es auch loslassen, das Thema erstmal. Also wir haben extra das Journal so konzipiert, dass du eigentlich die wichtigsten Gewohnheiten für dich aufbaust und wenn du die einmal drin hast, dann brauchst du das Schlaftagebuch kein zweites Mal nutzen. Ne? Also man geht ja davon aus, nach ungefähr 2 Monaten ist was Gewohnheit, was du gemacht hast. Das heißt zum Beispiel, dass mit dem morgens aufstehen, hast du das 2 Monate durchgezogen, hast du wahrscheinlich schon eine Routine gefunden, wie du es durchziehst. Das war jetzt der kleine Schwenker zum Thema Journaling. Ich würde jetzt noch eine weitere Sache einbringen, die für mich damals ein Gamechanger war. Ich habe ja auch eine Story gehabt, wie ich überhaupt zu dem Buch gekommen bin, weil ich eine Zeit lang auch schlecht geschlafen habe. Das ist das Thema Temperatur. Da gab es eine Studie, wo die den Teilnehmenden Neoprenanzüge angezogen haben und halt geschaut haben, okay, inwiefern hat die Regulation der Temperatur Einfluss auf die Schlafqualität, die hast du ja auch vor allen Dingen gerade angesprochen, aber auch aufs Einschlafen und aufs Durchschlafen, hängt ja alles irgendwie zusammen. Und da war ganz klar, dass es eine Range gibt, eine Bandbreite, in der eigentlich alle Menschen am besten schlafen. Das ist ungefähr 17,5 bis 19 Grad. Ne, das heißt, alle, die sich jetzt irgendwie denken, nee, ich schlafe bei 24 Grad am besten, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich war auch in dem Lager, ich habe ewig lang mit meiner Frau diskutiert, 25 Grad, auch im Winter total hochgeheizt, weil ich zu Hause einfach so aufgewachsen bin, dass es immer total warm ist. Wenn ich
da was kurz einwerfen darf. Es ist vielleicht voll die nerdige Frage, aber ich finde es total, mir schreit das so entgegen.
Ja.
Sprechen wir von der Raumtemperatur oder sprechen wir von der Temperatur, die du unter der Decke hast? Weil du kannst ja bei 0 Grad schlafen und dir 15 Decken überpacken und alles außer unter deiner Nasenspitze hat dann auch wieder irgendwie, was weiß ich, 30 Grad oder sowas. Ja. Ne? Wir sprechen von der Raumtemperatur.
Von der Raumtemperatur, genau. Das ist eine super nerdige und wichtige Frage auch. Weil natürlich die Temperatur, die dann am Ende ankommt, beim Körper ein bisschen andere ist. Ne? Diesen Schnitt, den man angibt, 17,5 bis 19 Grad, ist quasi das, was ankommt dann sozusagen, also nee, das, was du im Raum hast, das, was dann ankommt am Ende des Tages bei dir unter der Decke, ist halt durchschnittlich sozusagen das Richtige, ne? Bei diesen 17,5 bis 19 Grad. Und die haben halt ganz klar gesehen, dass wenn du dich in dieser Range bewegst, schläfst du besser, tendenziell eher kälter, besser als wärmer. Und meine Frau schläft immer bei 18, 19 Grad schon, ich bei 25. Und ich habe halt damals, das war einer der Game Changer, was mich auch dazu bewegt hat, überhaupt das Buch zu machen, dieses Runterkühlen, vor allen Dingen im Winter. Im Sommer ist es halt nochmal schwerer. Aber das hat bei mir extrem schon was verändert. Ich track meinen Schlaf ja auch mit so einem Ring und habe das direkt gemerkt, dass ich besser geschlafen habe. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die jeder machen kann. Und Menschen, die Schlafprobleme haben, chronische auch teilweise, bei denen ist diese Temperaturregulation ganz oft auch gestört und der Körper fährt nicht richtig die Temperatur runter. Da gibt's natürlich auch ganz viele Tricks, dass man irgendwie sagt, ey, du kannst, wenn der Raum zu kalt ist, kannst du dir trotzdem um die Socken, warme Socken anziehen oder sowas, oder kannst trotzdem irgendwie eine dickere Decke machen oder so. Primär wichtig ist wirklich die Außentemperatur.
Und da auch eher kälter besser, weil ich penne zum Beispiel seit ein, zwei Jahren auch im tiefsten Winter und eigentlich bis auf vielleicht ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, egal wie kalt es draußen ist, eigentlich auch mit offenem Fenster und Heizung aus. Das heißt, im Raum ist es dann arschkalt,
ja.
Aber ich habe halt eine warme Decke, ich liege da drunter, ich friere überhaupt nicht. Aber irgendwie, und deswegen frage ich, ne, weil im Raum ist es dann vielleicht mal auch mal nur 10 Grad. Oder ich weiß nicht, habe ich noch nicht gemessen, aber es ist halt auf jeden Fall kalt. Aber unter meiner Decke ist halt so, oh, kein Problem, weißt du? Deswegen frage ich wegen der,
ja.
Ne, so. Aber okay, es kommt auf die Raumtemperatur an, okay.
Genau, Raumtemperatur wäre noch ein weiterer Faktor. Wir können auch zwei Faktoren machen und dann können wir zum Journaling kommen. Oder du stoppst mich einfach.
Weil es gibt schon keinen Fall.
Es gibt schon relativ viele Faktoren, die wirklich für alle Menschen gelten. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel einfach Bewegung.
Ja.
Also, dass generell Bewegung dich besser schlafen lässt, ist schon mal erstmal ein Fakt. Das ist klar. Dann haben die halt ganz genau geschaut bei Studien, welche Art von Bewegung fördert eher den Schlaf und wie weit vorm Schlaf kann das sein. Da ist die erste Empfehlung auf jeden Fall, dass man ordentlich Zeit lässt zwischen dem Schlaf. Je stärker der Sport ist, desto höher sollte die Dauer sein zwischen Schlaf und Ende des Sports sozusagen. Also sagen wir, du hast eine richtig krasse Krafttraining-Session, die sollst du auf keinen Fall direkt vorm Schlafen machen. Aus diversen Gründen, weil dein Puls einfach viel zu hoch ist und dein Puls muss ja auch runterfahren, damit du quasi einschlafen kannst. Und die drei Sachen, die verglichen haben, war einmal Joggen, dann Ausdauertraining. Und mit Ausdauertraining war definiert als so anstrengend, dass du quasi ein bisschen außer Puste warst, aber trotzdem noch normal reden konntest. Und das dritte war Krafttraining. Und tatsächlich war dieses relativ konstante Ausdauertraining das, was am besten den Schlaf gefördert hat. Also Krafttraining. Und da ist ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, auch Krafttraining verbessert den Schlaf. Ich glaube, ich kenne die ganz genauen Zahlen nicht, aber ungefähr. Krafttraining hat den Schlaf verbessert um ungefähr 18 oder 19% und Ausdauertraining um 25 bis 27%. Das heißt, du verbesserst es in jedem Fall. Ich würde in keinem Fall irgendjemandem empfehlen, die Sportart zu wechseln deswegen, weil Sport machen ist sowieso besser als kein Sport machen. Aber wenn du es wechseln kannst oder das in deinen Möglichkeiten liegt, dann wäre auf jeden Fall eine Form von Ausdauertraining oder leichten Sport empfehlenswerter und schlaffördernder als Krafttraining.
Okay. Und nicht so nah am Schlafen gehen. Ich habe neulich was Interessantes gesehen. Ich bekomme es nicht ganz auf die Reihe, in der New York Times. Da ging es auch um mehrere Studien, die verglichen haben. Also es gibt ja so Studien, die sind allen vielleicht irgendwie halbwegs geläufig oder zumindest die Ergebnisse so, ja, Sport ist gut, Sport ist gesund. Man sollte mindestens so und so oft die Woche Sport machen, bla 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 und so weiter und so fort. Diese Studie hat aber ergeben, dass wenn Menschen viel sitzen beim Arbeiten, also Menschen haben einen Bürojob und sitzen einfach nur und dann machen die dreimal die Woche Sport, da 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 und so weiter, ist der Effekt trotzdem nicht so hoch wie bei Menschen, die regelmäßig ihr Sitzen unterbrechen und sich bewegen und durch die Gegend laufen und so weiter. Das heißt so, glaube ich, so dieses, was man so Zone 2 Cardio nennt oder sowas, ne? Also diese wirklich leichte körperliche Belastung, wo man noch ganz, also ein Spaziergang, bla bla bla, wo man sich noch ganz normal unterhalten kann und so weiter und so weiter und so weiter, dass das eh so die gesündeste Form von Bewegung ist. Hat man das auch die gesündeste ist natürlich alles gesund, ne? Wie gesagt, hör nicht auf, Sport zu machen, aber ne? So, versuch dich in deinem Alltag mehr zu bewegen, ist ja eigentlich eher so der Faktor. Weißt du da auch was drüber, ob sich das auch direkt wieder auf den Schlaf irgendwie ausübt? Also lange Spaziergänge, solche Geschichten so?
Ja. Also diese Grundfrage ist natürlich für uns immer interessant, weil das 6-Minuten-Prinzip ist ja deshalb das 6-Minuten-Prinzip, weil wir den Leuten ja möglichst kleinschrittige Tools an die Hand geben. Weil es geht ja gar nicht so sehr um die 6 Minuten. Das heißt, die Frage, die wir uns auch gestellt haben, steht auch im Tagebuch, ist, wie viel Sport musst du eigentlich mindestens machen, um überhaupt irgendeinen Effekt zu bekommen? Ne?
Ja.
Da haben wir verschiedene Sachen gelesen. diese 10.000 Schritte Pi mal Daumen waren schon was, was man gelesen hat. Wir haben auch eine Studie gefunden, wo stand, wenn man 15 Minuten am Stück spaziert, hat es einen Effekt. Aber es gab wiederum eine andere Studie, die gesagt hat, das hat keinen Effekt. Das heißt, da kann ich es dir nicht so eindeutig sagen. Es muss im Regelfall schon so ein bisschen länger sein. Dann das, was du gerade angesprochen hast mit dem zwischendurch Aufstehen. Dazu habe ich jetzt keine Studie, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Immer, also zwischendurch. Sitzen ist ja an sich gar nicht so schlecht. Aborigines sitzen ja auch ganz viel oder ganz viele indigene Völker sitzen sehr, sehr viel, sondern die stehen einfach nur öfters auf als wir. Mhm. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Zu der Frage, ob zu viel Sport gut sein kann, weiß ich nur, dass ein empfohlenes Maß von diesem Ausdauertraining, was ich immer wieder höre, ist 150 bis 170 Minuten sind optimal in der Woche. Na genau, das wäre alles, was ich da an Daten hinterherwerfen könnte.
Ja, voll. Super.
Was auch nochmal eine universelle Wahrheit ist, dass die meisten Leute Schlaf so ein bisschen so behandeln, als wäre es ein Lichtschalter. Also, dass du quasi sagst, ey, ich habe jetzt, mein Tag ist fertig, ich habe eine stressige Mail geschrieben oder irgendwas auf Instagram geguckt, boom, jetzt gehe ich schlafen, Licht aus. Und dann liegst du da und die Gedanken drehen sich und springen irgendwie so wie so Gummibärchen durch die Gegend. Und Schlaf ist halt einfach nicht so gepolt. Du musst halt das eher so sehen oder so, die Analogie haben wir eher so aufgebaut von einer Fluglandung, dass du quasi ganz langsam landen musst.
Es ist gar kein Lichtschalter, es ist ein Lichtdimmer.
Genau, ja. Lichtdimmer, der sich extrem langsam dimmt sozusagen. Und genauso haben wir die Abendroutine quasi aufgebaut, dass du gar nicht das Dimmen sozusagen selbst gestalten musst, sondern wir haben die Abendroutine, die 3 Minuten, die du abends aufschreibst, in 3 Teile geteilt. Der erste Teil ist quasi der, wo du den Kopf frei machst, wo du einfach nur deine To-Dos aufschreibst sozusagen, wo man erstmal denken würde, hey, warte mal, warum To-Dos? Zeigen auch Studien, Zeigarnik-Effekt und so weiter.
Total sinnvoll. Wunderwaffe. Also für mich ist es so, also wenn ich so Phasen habe, in denen ich abends so, ich merke, die Gedanken drehen sich, ne?
Ja.
Hey, ich stehe lieber früher als später nochmal kurz auf, setz mich hin und für 5 bis 10 Minuten, ich schreibe einfach die Gedanken auf oder ich schreibe mir auf, okay, morgen will ich das machen, das machen, da.
Ja.
Und dann habe ich es aus dem Kopf, dann lege ich mich hin und in fast jedem Fall ist es schon ein Gamechanger.
So. Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich kenne es auch von mir selbst. Da ist auch nochmal wichtig, dass der mentale Fokus beim Aufschreiben nicht darauf liegt, dass du sagst, shit, ich habe noch so viel zu tun. Ja, dann kannst du genau nach hinten backfeiern sozusagen, sondern dass du dir denkst, ah geil, das kann jetzt liegen bleiben, es ist aufgeschrieben, muss nicht mehr Gedanken drüber machen, das mache ich morgen sozusagen. Das ist der erste Teil des Landeflugs sozusagen, Kopf frei. Dann kommt der zweite Teil, Ruhe herbei. Der ist sozusagen, wo du dir aufschreibst, wie habe ich mich entspannt oder was habe ich abends Entspannendes gemacht, es kann egal sein, was dich entspannt, das ist jetzt wieder super individuell, ne? Der eine hört vielleicht irgendeine Musik, die den anderen total aufregt, der andere braucht irgendwie Schaumbad, der andere liest, also ist so total individuell, ne? Was dich entspannt und das ist wieder ein Teil, den du quasi selber für dich rausfinden musst, das ist Ruhe herbei und der dritte Teil ist dann quasi von der Abendroutine Vorfreude, also worauf freust du dich am nächsten Tag? Das ist sozusagen das Ende von dem Landeanflug, naja, klingt total simpel, aber du entleerst deinen Kopf erstmal von To-Dos, füllst ihn dann mit den spannenden Sachen, die du irgendwie gemacht hast, denkst daran, was hast du denn Spannendes gemacht und füllst ihn dann nochmal mit Vorfreude. Und das ist so ein bisschen repräsentativ für die Routinen, die wir generell machen, dass es eigentlich super durchdacht ist und total 1000-mal umgeworfen wurde oder so. Aber wenn das Auge es sieht, denkst du dir, ja, super simpel, ist jetzt total eingängig eigentlich.
Aber das ist doch gerade gut. Also ich finde es super, wenn man einfache Tools hat, die man wirklich umsetzen kann, die einem auch Freude bereiten, wie du sagst, der Spaß ist wichtig, weil dann macht man es nämlich.
Ja.
Und warum etwas so verkomplizieren, wenn man es auch easy machen kann? Ich finde diesen Gedanken, da kam mir gerade eine Assoziation, wenn der letzte Punkt dieses Landeanflugs quasi, ne, des gedimmten Lichts halt ist, okay, worauf freue ich mich morgen?
Mhm.
Ich finde es total spannend, weil es gibt in der tibetisch-buddhistischen Tradition eine Übung, wo du abends, während du einschläfst, quasi einen letzten Gedanken denkst und dann guckst, wenn du das ein paar Mal machst, wirst du feststellen, dass du oft morgens mit einem ähnlichen Gedanken und einem ähnlichen Gefühl aufwachst, dass das quasi so rüber transferiert wird. Und dann zu sagen, okay, eine meiner letzten Amtshandlungen abends ist, mir zu überlegen, worauf freue ich mich am nächsten Tag? So, wenn du damit einschläfst, es über die Nacht transportierst und morgens aufwachst und du machst das eine Zeit lang und es funktioniert, dann wachst du vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch morgens auf mit dem Gedanken, oh, ich freue mich auf das, was jetzt irgendwie kommt. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber das ist mir gerade mal eingefallen, dass das eigentlich allein das an sich schon ein mega schönes Tool ist.
Hundertprozentig. Also voll die schöne und wichtige Ergänzung. Die Logik kann man ja noch einen Schritt weiterspielen. Und wir haben die auch weitergespielt. Das ist ja morgens, hast du wieder deine Morgenroutine 3 Minuten und dann fängst du mit Dankbarkeit an. Deswegen empfehlen wir quasi auch, dass du morgens möglichst früh unser Tagebuch, das 6-Minuten-Tagebuch oder Schlaftagebuch, alle Bücher möglichst früh anwendest. Und in allen unseren Büchern haben wir das als gemeinsames Element, dass man mit Dankbarkeit direkt startet morgens, weil das pullt ja sozusagen das Steuerruder des Tages schon. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Man denkt halt oft, ah, warte, mein Schlaf fängt ja erst an. Also das Extreme ist 1 Minute vorher, dann der andere denkt eine halbe Stunde vorher, aber eigentlich fängt dein Schlaf ja schon morgens an, wenn du aufstehst. Ne? Das ist ja dieser unendliche Rhythmus, dass du eigentlich morgens schon für einen guten Schlaf sorgst. Deswegen ja, danke, gute Ergänzung.
Ja, es ist auch in meinem ersten Buch ist das Dankbarkeitspraxis auch Teil dieser 5 Säulen.
Ja.
Und dieser, aber quasi mit dem Gedanken, okay, ich freue mich auf etwas, irgendwie ins Bett zu gehen, finde ich schon super, super geil, weil das dann eben nicht mehr ist so, Kacke, morgen geht's wieder los oder irgendwie so, ne?
Ja.
Super nice. Okay, also es beginnt mit Dankbarkeit morgens und was magst du die anderen Steps verraten?
Also wir haben jetzt schon fast die Tagesroutine durch. Dankbarkeit ist morgens das erste Element und dann kommt es danach ganz simpel. Das waren jetzt alles Teile, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt zu Schlaf connecten würde. Aber dann kommt der Teil, der zu Schlaf connected ist, dass man sich einmal fragt, so habe ich heute geschlafen. Man reflektiert das einfach relativ offen und leitet dann aber auch ab, welche positive Erkenntnis kann ich daraus ziehen sozusagen. Ne, damit man nicht in diesem Fokus ist, da kommt man ja ganz schnell hin, shit, schon wieder kacke geschlafen. Ja, was soll ich jetzt machen? Weißt du, es kann zum Beispiel sein, ich bin morgens um 5 Uhr wach geworden, weil es total hell war. Okay, vielleicht soll ich mir dunklere Vorhänge holen oder eine Schlafmaske holen oder sowas. Ja. Da reflektierst du quasi ganz offen und guckst, was kann ich machen aus meinem Schlaf. Und das Ende der Morgenroutine ist sozusagen, dass du einmal noch ankreuzt, hey, habe ich mir Sonnenlicht gegönnt? Nee, natürliches Licht gegönnt in der ersten Stunde des Tages.
Ja. Geil, das heißt, man kommt dann direkt eher in einen, selbst wenn man scheiße geschlafen hat oder selbst wenn irgendwas nicht klappt, kommst du direkt in so einen, okay, ich kann positiv was verändern. Ich ziehe da draußen einen produktiven Rückschluss. So,
ja.
Ne? Anstatt, ja, sehr, sehr schön. Ganz vielen lieben Dank. Gibt es was wir vergessen? Also, wir haben 1000 Sachen haben wir nicht besprochen, ne? Ja. Wir müssen uns einfach nochmal sehen. Wir könnten noch über Ayahuasca sprechen, über all diese tollen Dinge. Machen wir next time.
Ich bin voll dankbar einfach, dass wir gesprochen haben. Wir haben ja schon vor ein paar Tagen gesprochen, dass wir jetzt heute hier sprechen. Das ist, glaube ich, das Größte, was ich irgendwie zurückgeben kann. Ich glaube, dass du bewegst echt viele coole Sachen mit dem, was du machst. Ja, bist einfach auch voll das große Geschenk an die Leute, die du bedienst mit deinen Sachen, mit deiner Musik, mit dem Podcast, die du machst. Und ja, ich will einfach sagen, weiter so und danke.
Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.